Losungswege mit Bibelfersen unterwegs. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hier lose ich aus allen Versen der Bibel, abwechselnd aus dem Alten und dem Neuen Testament, jeweils einen aus, den ich vorstelle. Das Ganze hat also nichts mit den Herrenhuter-Losungen zu tun, außer dass hier wie da gelost wird. Mein Name ist übrigens Manuel Kronast. In der letzten Woche hat mich ein Vers aus dem Lukas-Evangelium begleitet, aus der Zeit, als Jesus durch seine Heimat Galiläa zieht und noch nicht so ganz klar ist, wohin das alles führen wird, außer dass er immer populärer wird und dadurch ein gewichtiger Player in der politischen Landschaft seiner Zeit. Lukas-Evangelium, 9. Kapitel, 7. Vers, Übersetzung Basisbibel. Der Landesfürst Herodes hörte von all diesen Vorgängen. Er war beunruhigt, denn einige sagten über Jesus, er ist Johannes, der von den Toten auferstanden ist. Wenn wir direkt hier einsteigen und nicht das Evangelium ganz normal von Anfang an gelesen haben, sind wir ein wenig im Nachteil. Deshalb zumindest ein kurzes, was bisher geschah. Etwa 30 nach Christus. Jesus ist längst seiner Krippe entwachsen und erwachsen geworden. Ein Wanderprediger, ein Rabbi mit zunehmender Bekanntheit. Damit ist er natürlich Teil der religiösen und politischen Großwetterlage seiner Zeit. Die ist aufgeladen und entlädt sich immer wieder. Die Römer haben zwar faktisch das Sagen in der ganzen Gegend, trotzdem gibt es in Galiläa und drumherum ein lokales Herrscherhaus. Dazu gehört Herodes Antipas, einer der Söhne des großen Herodes, ein Tetrarch, ein Fürst von niederem Rang. Durch meist geschicktes politisches Lavieren hat er seine Position stabilisiert, mit dem römischen Kaiser Tiberius ist er gut befreundet. Fatale politische Folgen allerdings hat seine Liebe zu seiner Nichte und Schwägerin Herodias. Beide verlassen ihre jeweiligen Ehepartner und heiraten. Offenbar sind sie wirklich sehr ineinander verliebt, aber die Folgen sind langfristig katastrophal und führen dann letztlich einige Jahre später dann auch zum Sturz von Herodes. Der Endzeitprediger Johannes der Täufer nun kritisiert Herodes und Herodias scharf für ihre moralische Verdorbenheit. Weil er auch sonst wenig Gutes an seinem Landesfürsten findet, lässt ihn der gefangen nehmen und schließlich hinrichten. Jesus wiederum war einige Zeit ein Schüler des Johannes gewesen, der ihn auch getauft hat. Nach dessen Gefangennahme gewinnt Jesus selbst immer mehr an Bekanntheit und Gewicht, und Herodes stellt mit Schrecken fest, dass dieser Jesus scheinbar dort weitermacht, wo Johannes aufgehört hat. Ein Déjà-vu? Ist dieser Johannes denn gar nicht tot zu kriegen? Fataler noch, es gibt Leute, die annehmen, dass Jesus einfach der wiederauferstandene Johannes ist. Die theologischen Unterschiede zwischen den beiden interessieren den Herodes eigentlich nicht. Aber er kann die politische Gefahr für seine Herrschaft nicht einschätzen und das beunruhigt ihn. Abgesehen von seiner Liebesheirat baut Herodes virtuos an seinem Machtkonstrukt. Und wenn Religion da reinpasst, fügt er sie gerne ein. Einen charismatischen Prediger an sich zu binden, der heilen, sogar Tote erwecken kann, der Stürmen seinen Willen aufzwingt und Tausende satt macht, das muss wahnsinnig verführerisch gewesen sein für ihn. Und für religiöse FührerInnen aller Zeit kann eine solche Verbindung ebenfalls reizvoll sein. Und wie positioniert sich dann eine Religionsgemeinschaft? Soll sie politische AkteurInnen und Gruppen unterstützen, kritisieren? Soll sie Gesellschaften stabilisieren oder gerade mahnendes Korrektiv sein? In der Bibel werden etliche Antworten darauf oft grandios durchgespielt. Die großen Kirchen in Deutschland waren jahrzehntelang UnterstützerInnen eher konservativer Parteien, deren zwei sogar das C im Namen führen. Heute sind diese Kirchen eher auf der anderen politischen Seite zu verorten, wodurch ihnen gelegentlich sehr vehement das Label linksgrün angeheftet wird. Das freut mich einerseits, weil es mit meiner eigenen politischen Ausrichtung gut zusammenpasst, und doch beunruhigt es mich, weil eine Kirche ja gerade keine politische Partei ist. Und es schließt Diskursräume, wenn sich Kirche auf die Sprachspiele einer bestimmten gesellschaftlichen Blase festlegt. Ich bin da ehrlich gesagt ein wenig ratlos. Wenn wir Regenbogenfahnen aufhängen, um zu signalisieren, dass unsere Gemeindehäuser Safe Spaces für queere Menschen sind, dann geben wir ausgegrenzten Menschen Sicherheit, Sicherheit, die aktuell seltener wird. Gleichzeitig signalisieren wir den Menschen, die sich unwohl fühlen mit dem Aufbrechen der traditionellen Geschlechter- und Gesellschaftsordnung, dass sie bei uns eben nicht willkommen sind. dass es sich in dem einen Fall um eine reale Bedrohung, vielleicht sogar für Leib und Leben handelt, im anderen Fall eher nicht. Das ist zwar korrekt, es hilft aber nicht wirklich weiter. Denn Kirche sollte ebenso ein sicherer Raum sein für die, die sich durch die manchmal atemberaubenden gesellschaftlichen Veränderungen bedroht, abgehängt, an den Rand gedrängt fühlen. Menschen, die ganz andere Probleme haben, die aber ebenso existenzbedrohend sind. Natürlich kann Kirche mühelos beides abdecken, theoretisch zumindest. Das eine tun und das andere nicht lassen, aber wie gelingt das, wenn die Symbole, die wir verwenden, die einen oder die anderen schon ausgrenzen oder zumindest als Ausgrenzung verstanden werden? Vielleicht hilft es wieder stärker und tiefer über das Symbol des Kreuzes nachzudenken, das schließlich unser Ursymbol ist. Es steht für keine politische Richtung, sondern einfach dafür, dass Jesus und damit Gott sich an die Seite der Opfer gehängt hat am Kreuz. Dass Jesus aber andererseits für alle Menschen gestorben ist. Und das ist eine klare, aber auch sperrige, anstößige Botschaft, aber die Beschäftigung mit ihr und die Auseinandersetzung, ich glaube, das führt in jedem Fall weiter. Am Kreuz ist es auf jeden Fall letztlich für Jesus und Herodes auseinandergegangen. Und ich vermute, aus einer solchen Auseinandersetzung ergäben sich in vielen Fragen Übereinstimmungen mit linksgrünen Positionen, aber nicht in allen. Und wir stünden auf jeden Fall auf festen Grund, denn das ist unser ureigener Grund, der nicht von einer gesellschaftlichen Strömung, Notlage und so weiter vorgegeben ist, sondern von dem, was im Zentrum unseres Glaubens steht. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal bei unserer nächsten Stippvisite im Alten Testament. Bleibt behütet und gesegnet.